Als ich auf dem College war, in der Theologieausbildung, da habe ich oft was unternommen mit meinem alten Freund Solly. Solly war super engagiert, er war in der Jugendarbeit bei uns auf dem College, wo immer irgendwie gesungen und gespielt wurde. Da war er mit Begeisterung mit seiner Gitarre dabei, ganz vorne weg. Und Solly war der größte U2-Fan, den es gibt. Viele von euch kennen ja, das kann gar nicht sein. Das habe ich heute, als ich in Harburg war und das erzählt habe, habe ich das auch schon gehört. Also die drei größten U2-Fans habe ich schon getroffen. Und er machte keinen Hehl daraus, dass sein Traum war, obwohl er Theologie studierte, dass er sagte, eigentlich will ich Rockstar werden. Er hat gesagt, ich will eigentlich Rockstar werden, aber jetzt studiere ich eben Theologie. Heute hat Solly eine Computerfirma in den USA, Frau und Kinder, ein Vororthäuschen. Es ist irgendwie anders gekommen, aber er ist immer noch ein Hardcore-U2-Fan. Und wenn man mit Solly unterwegs war, ich bin einmal mit ihm eine Woche in Urlaub gefahren, da musste man sich stundenlang U2 anhören. Wenn man nicht so auf Rockmusik steht, dann kann das schon eine ganz schöne Herausforderung sein. Und man wollte ihm ja eigentlich auch nicht sagen, dass man es nicht gerne hört. Der Leadsänger der Band U2 ist bekannt, weltbekannt, heißt Bono. Und der hat mich auch irgendwie immer verfolgt, auch im Positiven, der Bono. Wie gesagt, zuerst auf dieser Kassette, da wusste ich noch nicht mal, wie er heißt, im Auto, stundenlang abgespielt. Und dann hat mir mein Bruder erzählt, ihr kennt ihn ja auch mittlerweile schon, der in der Entwicklungsarbeit steht, dass er bei einer Pressekonferenz war. Und da war auch Bono und nachher in den Gewölben unterirdisch, wo sie entlang gingen, hat er sich gut unterhalten mit Bono. Und das habe ich gleich Solly erzählt, damit er sich grün ärgert vor Neid. Ne? Hat er auch. Und schließlich auf einem Kongress, wo ich war, habe ich ein Interview gehört von Bill Hybels mit Bono. Aber in einem anderen Interview, was ich gehört habe, aus ungefähr der gleichen Zeit, 2005, kommt ein Journalist mit Bono auf das Thema Gnade zu sprechen. Und das ist ja das Thema, um das es uns geht in diesem Jahr. Das Thema Gnade. Und die Worte sind sehr bekannt geworden, die Bono gesagt hat. Der Interviewer ist ein französischer Musikjournalist und man wundert sich sowieso, dass er auf dieses Thema Religion kommt. Ist ja für die Franzosen immer so eine Sache, ne? Und recht plötzlich kommt Bono, dieser besonders von Christen beargwöhnte Rockstar, auf die Gnade zu sprechen. Und er sagt wörtlich, was mich immer wieder auf die Knie bringt, ist der Unterschied zwischen Karma und Gnade. Der Franzose, der versteht das nicht gleich, der hakt nochmal nach, der bittet um eine Erklärung. Und Bono sagt, im Zentrum aller Religionen ist die Idee vom Karma. Also, was du machst, fällt irgendwann auf dich zurück. Auge um Auge, Zahn um Zahn oder um es physikalisch auszudrücken, auf eine Aktion erfordert oder kommt eine Reaktion. Für mich, sagt Bono, ist Karma im Herzen des Universums. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dann kommt auf einmal diese Idee mit der Gnade und macht Schluss mit dem Ganzen, was du säst, ist, was du erntest, Zeug. Gnade ist eine Herausforderung für den Verstand und die Logik. Liebe unterbricht diesen Kreislauf von Reaktion auf Aktion, was in meinem Fall eine gute Sache ist, sagt er, wenn ich bedenke, was ich alles so angestellt habe. Worauf der Journalist natürlich gleich sagt, was er denn alles so angestellt habe und fragt nach. Hätte ich ja auch gemacht als Journalist. Ne? Und da sagt Bono, und ich entschuldige die Worte, das ist ein Rocker, der hier von seinem Herzen spricht. Er sagt, das ist zwischen Gott und mir. Hätte ich aber Karma zum Richter, säße ich ganz schön in der Patsche, ich säße richtig in der Scheiße. Die Gnade entschuldigt nicht meine Fehler, aber ich kann daran festhalten, ich halte mich daran fest, dass Jesus meine Sünden ans Kreuz genommen hat, weil ich mich kenne und hoffe, dass ich mich nicht an meiner eigenen Frömmigkeit festhalten muss. Erstaunliche Worte. Nicht nur, finde ich, ist das eine schöne und auch moderne Definition von dem, was Gnade ist. Es ist doppelt Gnade, wenn wir so eine Definition, so eine Aktualisierung hören von jemandem, von dem wir es gar nicht erwartet haben. Jemand, der in unseren frommen Schubladen gar nicht so Platz hat. Rockstar. Und man spürt diesen Worten ab, die Begeisterung für die eigentliche Nachricht darin. Dass Jesus auf die Welt kam, um uns die grenzenlose Liebe des Vaters näher zu bringen. Und diese Begeisterung, die spüre ich auch unserem Jahresmotto, unserem Text ab. Der soll uns ja begleiten in diesem Jahr. Und ich hoffe, wir schaffen es auch immer wieder, auf die Gnade zurückzukommen. Dieser Text kommt aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Ich muss euch ehrlich zugeben, dass als ich diese Predigt vorbereitete, da erinnerte ich mich nur an diesen Text aus seiner Fülle, haben wir entgegengenommen, Gnade um Gnade. Ich habe gedacht, muss Paulus sein. Ne? Muss Paulus sein. Und habe da rumgesucht in der Konkordanz nach Paulus, bis ich gefunden habe, ist Johannes. Und das erste Kapitel von diesem Johannesevangelium, viele von euch wissen, wie das losgeht, und wer es nicht weiß, kann versuchen, nach einer Bibel im engeren Umkreis zu fahnden und Johannes aufzuschlagen. Und dieses erste Kapitel beginnt ja eher philosophisch. Am Anfang war das Wort war bei Gott. Und ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, da habe ich das gelesen oder Kind noch und dachte, was bedeutet das überhaupt? Ne? Das ist ja ganz schön theologisch. Was da alles in philosophischer Sprache gesagt wird über Jesus. Und dann geht es auch noch über Johannes den Täufer. Und diese Worte aus dem Vers 16, wenn ihr hineinschaut, die muten da wie so eine Pause an, wie so ein Atemholen, nachdem diese ganzen philosophischen, tiefsinnigen Sachen gesagt wurden. Das ist wie ein Zwischenfazit. Und man hat sich gestritten, wer sagt diese Worte eigentlich? Aus wessen Mund stammen sie? Ist das noch die Fortsetzung des vorhergehenden Johannes-Zitats? Also hat Johannes der Täufer es gesagt, der noch gar nicht wusste, was alles auf ihn zukam, beziehungsweise was Jesus alles machen würde? Ich persönlich glaube, dass es Worte sind, die Johannes, der Autor des Evangeliums, selber schon einbringt. Ich stelle mir fast vor, dass er sagt, ich will die Geschichte mit Jesus aufschreiben und er versucht, sie in ein Kapitel zu pressen. Und das gelingt ihm nicht. Und schon bevor er diese ganzen 21 Kapitel schreibt und schildert, was alles passiert ist, was er erlebt hat mit Jesus, bricht es aus ihm heraus und sagt, also im Grunde genommen haben wir aus seiner Fülle Gnade und Gnade entgegengenommen. Das kann ich euch schon mal vorweg so sagen. Und vor seinem inneren Auge zieht vielleicht die Zeit vorbei, die er mit Jesus verbracht hat. Der Satz bricht aus ihm heraus. Und er sagt, Gnade über Gnade. Das ist so ein Ausdruck, die Übersetzer arbeiten sich daran ab. Aber es soll einfach diese Fülle auch verbal ausgedrückt werden. Es ist so, als ob Johannes sagt, ich rede hier von Gott. Und er präsentiert uns Gott, wie hier in Hamburg, ihr werdet mir den Vergleich verzeihen, so ein holländischer Blumenverkäufer auf dem Fischmarkt. Ne? Er sagt, 10 Euro kriegst du das ganze Paket hier. Und wenn du dann ankommst mit deinen 10 Euro, sagst du, was, das reicht dir noch nicht? Dann pass mal auf, dann nimmst du noch das und dann nimmst du noch das und dann kriegst du noch eine Tüte Bananen mit. Reicht dir noch nicht, pass auf, ich lege noch die Blume rauf und das kriegst du noch und du stehst da und du weißt gar nicht, wie du die Sachen zum Auto bringen kannst. Und so stellt er uns Gott dar, natürlich nur ohne die 10 Euro. Und das ist ein Fazit seines Lebens, was er schon ganz am Anfang in sein Evangelium einbaut. Da ist einer, der hat es alles miterlebt. Der hat die Ablehnung Jesu miterlebt. Er hat das Fragen nach dem Sinn der Reden miterlebt. Sich selber vielleicht gefragt, was das alles soll, was er da erzählt. Das Ärgern über Jesus, den Tod Jesu, das Latschen durch die Berge von Judäa stundenlang, das Gründen von Gemeinden hat er miterlebt später, den Ärger mit den gegründeten Gemeinden hat er miterlebt. Und als er sich hinsetzt, um die Geschichte Jesu aufzuschreiben, da kann er nur mit dem Kopf schütteln und sagen, Gnade über Gnade. Er sieht sein ganzes Leben angefüllt mit der Gnade. Und ich weiß nicht, wie 2010, dieses Jahr, das wir erst seit einigen Stunden verabschiedet haben, wie 2010 für dich gelaufen ist. Ein paar Leute haben was gesagt. Axel hat gesagt, war kein super Jahr. Und doch Gnade über Gnade. Wenn ihr zurückdenkt, dann der ein oder andere, der reißt den Daumen hoch und sagt, 2010, klasse. Andere sagen, komm hier, 2010, wenn wir das aus dem Kalender streichen könnten, wäre mir ganz lieb. Oder jemand sagt es, nee, gestern Abend sagte mein Sohn, ist er da, ein denkwürdiges Zitat, schon leicht umnebelt vom Schlaf, und sagte, Papa, jetzt haben wir es ja ein Jahr lang mit 2010 ausgehalten. Und irgendwie fasst das ganz gut zusammen. Aber so wie dieses Jahr war, ob es gut war oder schlecht war, irgendwie werden doch alle Jahre unseres Lebens irgendwie gut oder schlecht verlaufen. Aber derjenige, und das sagt Johannes hier, der Jesus nachfolgt und ihm zum Zentrum seines Lebens macht, der wird, egal wie die Jahre gelaufen sind, ob sie hart waren oder angenehm, am Ende seines Lebens sagen können, wir wurden überschüttet mit Gottes Liebe. Das ist der erste Gedanke. Das ist diese Begeisterung des Johannes, die da rausspricht, der einfach kein Ende finden kann, davon zu erzählen. Aber es gibt noch einen zweiten Gedanken. Der zweite Gedanke ist, dass der christliche Glaube Erfahrungsglaube ist. Da denkt sich vielleicht jemand, der sich selber nicht als Christ sieht oder zaghaft damit auseinandersetzt. Das ist ja ganz schön, wenn Johannes begeistert ist. Der war auch dabei, der hat das miterlebt. Der stand am Grab von Lazarus vielleicht, als der da rausgehüpft kam, eingewickelt. Der stand unter dem Kreuz, als Jesus starb, die Erde erbebte. Er stand vor dem Auferstandenen, stand bei der Himmelfahrt, sah ihn gen Himmel fahren. Aber ich habe das nicht miterlebt. Warum soll ich begeistert sein, nur weil ein anderer mir Begeisterung nahelegt? Und das macht das Motto dieses Jahres eben auch klar. Christlicher Glaube kann nicht einfach gelehrt werden, so als Information vermittelt werden. Man kann den sich nicht aus dem Internet runterladen oder bei Wikipedia nachlesen. Man betrachtet den Glauben nicht wie ein Wissenschaftler ein Objekt unter dem Mikroskop betrachtet. Und dann sagt man vielleicht, naja, da will ich auch mal mitmachen, das will ich auch glauben. Weil eben der Glaube genau das ist, was dieser Text aussagt. Es ist ein Geschenk, was wir ausgehändigt bekommen. Und dann kann man Da kann man nicht sagen, so das untersuche ich jetzt erstmal. Jetzt zu Weihnachten, da war ja die Zeit der Geschenke. Und ein Geschenk kann man eigentlich nur annehmen. Und das ist ja meistens heute auch verpackt nett. Und wenn man dann das Geschenk überreicht, dann will man doch am liebsten, und manchmal hört man ja auch diese Worte, da will man sehen, wie der andere es auspackt. Willst du es nicht mal auspacken? Das ist ja schon der größte Lohn, zu sehen, wenn jemand das auspackt und dann merkst du, das ist genau das Richtige für denjenigen. Das hat er sich gewünscht. Und genauso ist das mit der Erfahrung, die wir machen im Glauben. Wir müssen sie auspacken. Wir müssen sie selber machen. Genau das machen wir ja, wenn wir unsere Glaubensgrundkurse anbieten, wie den Alpha-Kurs. Der kleine Werbeblock am 19.01. beginnt. Ende des Werbeblocks. Wir sagen den Leuten in unseren Glaubensgrundkursen, das, was wir sagen, an die Flipchart malen oder an Informationen rüberbringen, das ist nur eine Sache. Aber ganz ehrlich, wir fangen relativ früh an, mit ihnen zu singen. mit ihnen Gemeinschaft zu haben, auch mit ihnen zu beten. Wir sagen, wenn, mach es einfach mit, weil es ist wie beim Autofahren. Ne? In der Fahrschule kann man unheimlich viel erklärt bekommen. Aber eigentlich geht es damit los, dass du dich dann ins Auto setzt und mal die Kupplung kommen kann, lässt. Gott kann man eben nur erfahren, aber man kann ihn erfahren. Und deswegen ist der begeisterte Ausspruch von Johannes auch eine Einladung. Er sagt, wir alle haben aus der Fülle Gottes Gnade um Gnade entgegengenommen. Er sagt, wir alle. Ob noch etwas übrig geblieben ist von dieser Gnade, weil sie doch schon so viel bekommen haben? Das Wort sagt Fülle. Fülle heißt, da ist genug für alle. Und dann fragt man sich, wie macht man das praktisch? Das Erste, was ich dazu praktisch sagen kann, ist, wir sind ja am Anfang, nicht nur dieses Jahres, sondern mit unserem Text, am Anfang vom Johannesevangelium. Und Johannes würde sagen, naja, lies doch erstmal weiter. Hör dir doch erstmal an, was ich zu sagen habe, was ich zu berichten habe. Und vielleicht merkst du, dass du nicht nur Informationen in dich aufnimmst, sondern dass das etwas mit dir macht, dass es dich verändert. Und ich möchte diese Predigt schließen mit einem Bild, was sich mir diese Woche aufgedrängt hat. Ein Bild aus meinem paar Tagen Urlaub jetzt. Wenn wir nach Bielefeld fahren zu meinen Eltern mit der Familie, dann gehört zum Standardprogramm immer der Besuch im Solethermalbad in Bad Salzuffel. Kann ich empfehlen. Ist toll. Und das Bad ist nämlich vor kurzem renoviert worden. Sie haben jetzt, und das ist die Hauptattraktion jedenfalls für mich in dieser Familie, sie haben eine Regenwolke gebaut. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Eine Regenwolke ist im Grunde eine überdimensionale Dusche, die bestimmt so 10 Quadratmeter groß ist, da passt eine ganze Kompanie drunter und hat Millionen von diesen Duschköpfen und Düsen und die lädt sich dann immer so auf und dann prasselt da ein dichter Regenmantel warm und leicht salzig, seidig, geschmeidig auf dich herunter. Oh, das ist so wohlig, ihr könnt das schon richtig spüren, wenn ich das schildere. Ne? Man steht da drunter und mir wird so beregnet. Und als ich dann so ein bisschen in der Therme lag, habe ich die Leute beobachtet, die sich da drunter stellen. Wie die dann so warten auf das Knöpfchen und drücken, was passiert. Und was dann so passiert, wenn sie da so beregnet werden. Und dann ist mir etwas aufgefallen, nämlich, dass viele der Leute dort, auch die Kinder, dann, wenn dieser prasselnde Regen auf sie warm herabfällt, dass sie die Hände aufmachen, weil man will das Prasseln am ganzen Körper spüren und das ist so angenehm auf den Handinnenflächen und dann stehen die Leute da so, viele von denen und dann habe ich mir überlegt, das ist ja eigentlich auch eine bekannte und natürliche Gebetshaltung bei Christen. Das ist dieses Gefühl, dass wir beregnet werden, dass wir spüren wollen, dass unsere Hände leer sind und wir etwas hineingelegt bekommen. Und das ist das schöne Bild, was wir mit nach Hause nehmen können und mit ins Jahr für dieses Jahresmotto. Das ist das, woran ich denken werde, wenn ich denke, Gnade über Gnade will Gott aus seiner Fülle auf uns regnen lassen. Und das ist besser, wir stellen uns unter die Dusche und wir machen die Hände auf, damit wir das bekommen, was Gott für uns in diesem Jahr vorbereitet hat. Amen.